Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Yes, ballern im Deutschrap, das ist die heutige Folge. Wir wollten der Frage mal auf den Grund gehen, welchen Einfluss Deutschrap auf den Konsum der Jugend oder der Bevölkerung allgemein hat und haben uns dazu mehrere Expertenmeinungen von Polizei bis Streetworker geholt, um zu diskutieren, wie ist denn der Stand der Gesellschaft, wird heute mehr als früher konsumiert und was haben damit Songs rund um Kokain, Tilidin, Lean, Xanax zu tun. Und ja, wir haben da sehr spannende Einschätzungen bekommen, auch zu Lachgas und dem ganzen Vape-Hype. Und ja, freut euch auf eine abwechslungsreiche deutsche Flussfolge über Ballern im Deutschrap.
Werbung.
Wenn ich an diese Effektsorte denke, muss ich mich immer zurückerinnern, wie wir, glaube ich, das erste Mal überhaupt im Podcast eine neue Sorte getestet haben. Und Sherwin und ich sitzen ja immer in unterschiedlichen Städten, also wir sind nicht im gleichen Raum. Und Sherwin hat damals diese Sorte getestet, aufgemacht. Man hat dieses Geräusch gehört, wenn so eine Dose sich öffnet. Weißt du noch, um welche Sorte es sich handelt?
Guava Massive?
Nein, Grape Mint war das damals.
Ah.
Und ich kenne ja Sherwin schon seit Jahren und ich finde es immer so witzig, wenn Sherwin eine Sache hat, die er feiert, wie krass er abgeht. Also ich kenne ja Sherwin schon lange, ich weiß auch, dass das real ist, weil er kommt ja das gar nicht. Wirklich so, damals, ne, dieser Geschmack, du hast den so gefeiert, du weißt, oh mein Gott. Und es ist ja auch wirklich
ja, Grape Mint,
so ein super einzigartiger Geschmack. Und mich erinnert das auch ein bisschen an meine Studentenzeit zurück und in der Bib bis nachts lernen. Also jetzt ist ja gerade auch wieder so Prüfungsphase und alles drum und dran. Also falls ihr mal so ein bisschen Abwechslung braucht, was eure Effekt-Energy-Sorten angeht, dann checkt mal Grape Mint ab. Oder auch wenn ihr einfach Nachtschicht habt oder einfach mal eine geile Sorte probieren wollt. Certified by Sherwin. Yes. Effect Energy Grape Mint. Link zum 93 Shop, wo ihr euch das bestellen könnt, findet ihr in den Shownotes und ansonsten im Späti, im Supermarkt einfach mal die Augen offen halten.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und bevor wir in die heutige Folge reinstarten, muss ich an der Stelle mal eine Triggerwarnung aussprechen, denn wir werden heute über Drogenkonsum, über die Auswirkungen, auch teilweise über das Leiden, was das Ganze so mit sich zieht, sprechen. Und deswegen muss das hier mal gesagt werden. Wahrscheinlich, wir sind alle hier Deutschrap-Hörer und Hörerinnen und wir haben bestimmt schon alle mal irgendwie dieses Vorurteil gehört von den Eltern oder was weiß ich wo. Ja, irgendwie, das ist ja, sei ja alles so drogenverherrlichend. Ich erinnere mich noch an eine Story, wo meine Lehrerin meine CDs damals konfisziert hatte und sie sich dann selber angehört hat. Das war eine Eminem-CD, The Eminem Show und G-Unit. Und dann hat sie mir die CDs abgenommen, sich zu Hause die CDs angehört und dann habe ich sie nicht wieder zurückbekommen, weil die anscheinend drogenverherrlichend wären. Es geht natürlich irgendwo um Drogen. Man musste dann irgendwie mit meiner Mama zusammen da abholen. Ich war noch ein kleiner Junge irgendwie. Und Ähnliches hört man ja zum Beispiel auch viel über so Ballerspiele und immer, ne, das hat man auch schon tausendmal gehört, Ballerspiele und sowas. Da habe ich auch mal geguckt. Aktueller Stand der Dinge ist eigentlich auch so, dass man da keinen wirklichen Beweis für hat oder das konnte man keinen eindeutigen Zusammenhang feststellen. Man kann vielleicht sagen, dass gewalttätige Menschen auch Ballerspiele spielen, aber nicht, dass Ballerspiele dazu führen, dass nicht gewalttätige Menschen auf einmal gewalttätig werden. Und deswegen, um mal wieder zu Musik zurückzukommen, wollten wir uns da eben dieses Vorurteil gegenüber unserer Lieblingsmusik besteht, ganz mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Und natürlich schwimmt dieses Thema schon lange Zeit so immer irgendwie mit, ja, die ganze Zeit, seit es irgendwie Deutschrap gibt. Aber es gab dann nochmal so eine krassere Popularität zu dem Thema, als dann dieses ganze Shiagu, Ikimel, alle Atzen, Natzen, alle Fotzen, Rotzen, sorry für diese Aussprache, wir zitieren hier nur ja, als das rauskam. Da, und da haben wir nochmal gemerkt, auch wir als Deutsche Plus jetzt irgendwie, wenn man sich die Reaktion anschaut, dass da viel Empörung war, dass man viel gehört hat, wie kann es sein, dass da so zum Koksen aufgerufen wird und whatever, ja. Und deswegen wollen wir heute, wie gesagt, mal ganz unvoreingenommen der Frage auf den Grund gehen, ist da was dran? Also führt der der Drogenkonsum, über den gerappt wird, auch wirklich zu einem tatsächlichen Anstieg an Drogenkonsum, vor allem eben bei jungen Leuten. Und was wir jetzt zuerst mal machen müssen, um das Ganze irgendwie auf den Grund zu gehen, ist erstmal zu checken, haben sich überhaupt die Texte verändert?
Yes, genau. Ich musste da so ein bisschen drüber nachdenken. Ich meine, wir hören ja auch schon Rap seit den 2000ern und damals war ja Deutschrap einfach noch ganz anders und kleiner. Und ich glaube, der Deutschrap, der böse war, der ging auch damals schon über Drogen. Aber dieser Rap war halt nicht in den Mainstream-Medien, ne? Also ich kann mich dran erinnern, zum Beispiel von Sido gab es ein Lied Endlich Wochenende.
Mhm.
Da wurde einfach Storytelling-mäßig ein Partywochenende dargestellt mit Egon holt die E's raus und ne, von also alles Mögliche hat Sido da detailliert beschrieben. Ich glaube, das war auch damals ein Grund, warum dann das Album indiziert wurde, gerade wegen solchen Liedern. Also da war schon irgendwie dann ein Fokus drauf. Oder ich meine auch sowas wie Carlo Koks Nutten hatte ja eine extreme, ne, da war ja die Droge im Albumtitel schon drin. Flair hat da jetzt neulich aber auch eine interessante Begründung rausgehauen, als er gesagt hat, Flair meint, er hat nie Koks selbst probiert und hat dann zum Beispiel gesagt, so, ja, das müsst ihr euch so vorstellen, wir haben den Carlo getragen, also Carlo Colucci Sweater und die Nutte hat das Koks gezogen, daher kommt so dieser Albumname, so, ne? Aber auf jeden Fall wurde sehr, sehr viel damit damals schon gespielt. Und dann ist der Deutschrap, hat einfach nochmal eine extreme Veränderung gemacht, so 2016, 2017 und ist halt so krass Mainstream geworden und dadurch ist das halt nochmal präsenter geworden. Ich habe mir mal so die Platz 1 Singles in den letzten Jahren angeschaut und da gab es dann schon einige, die halt sehr zentral dieses Thema behandelt haben. Kokain von Raf Camora, Bones und Jizzes, Tilidin von Kapi Samra, Zombie von Kapi Samra, Du bist mein... von Suna Loredana war ja, du bist mein Marihuana, so mäßig, ne? Ecstasy von Bones und Frauenarzt, das waren jetzt nur mal so die Nummer 1 Hits, so, aber ne, das ist nur eine kleine Auswahl an Liedern, die ja insgesamt rausgekommen sind und trotzdem auch populär waren, wenn man irgendwie Kokaina von Miami Yassin, eins der erfolgreichsten Deutschrap-Videos überhaupt, Shemshem und Sex von Nimo stimmt, und Capo, stimmt. Bianco von Young Huren und Rin, München von Dream, ne? Von Saint-Tropez bis Berlin dreht es sich um Kokain.
Stimmt,
also, ne?
Stimmt,
es
ja,
gab
ja.
schon sehr, sehr viele Lieder. Andererseits muss man auch sagen, Alligator oder so hat ja auch dieses Willst du mit mir Drogen nehmen rausgebracht, weil das Ganze ja auch schon ein bisschen kritisch eingestellt hat. Und viele Rapper haben sich ja auch danach dann geäußert, zum Beispiel, ne? Dieses ganze Tilidin-Thema war ja dann groß, so, ne? Und Capi hatte da ja auch eine Doku am Start mit Steuerung F. Samra hat dann auch häufiger drüber gesprochen, wie schlimm das für ihn war, mittlerweile clean geworden, hat einen Song gemacht, Nie wieder Tilidin oder auch Bones MC, Tilidin weg. Also es gibt ja schon auch diese andere Seite.
True, du hast recht, du hast recht. Aber was ich ja da auch irgendwie krass finde, also wenn ich das jetzt so vergleiche, ja, und es kam dieser Song raus zum Beispiel hier, wir beziehen uns jetzt mal exemplarisch auch auf dieses Chiago Ikimel-Lied, aber damit ist auch so diese ganze Berlin-Techno-Rap-Wave gerade so ein bisschen gemeint, nur dass wir es jetzt nicht so immer so kompliziert ausdrücken müssen. Wenn ich jetzt diesen Song mir zum Beispiel angucke, hier alle Atzen hatzen, alle Fotzen rotzen, warum auch immer sehe ich das als krasserer Aufruf, gefühlt ganz subjektiv als alles andere, was du gerade aufgezählt hast. Also vielleicht noch Bianco oder so ein bisschen, ja. Aber sowas wie Taschen voll mit Geld wegen Kokain, irgendwie so, das, also von Bones und hier, das ist ja, ich weiß nicht, warum ich dieses Lied einfach wie eine Hymne wahrnehme,
ja.
Aber null zum, ey, ich koks jetzt. So. Weil ich meine, also irgendwie ist das...
Ist ja tatsächlich, bei Kokain ist ja jetzt auch wirklich so ein Ausnahmefall, weil das so, ist ja eher so dieser Ticker-Rap, ne? Also
genau.
Statt so der Konsum-Rap. Ticker-Rap gibt's ja auch schon, muss man ja auch so betrachten, so, ne? Irgendwie Chelo und Abdi, Haftbefehl, das war ja auch viel Ticker-Rap. Die haben ja auch viel über Drogen gerappt, aber meistens mehr in so eine Ticker-Richtung und nicht ganz so stark in eine Konsum-Richtung, auch wenn Abdi schon auch... Ja, obwohl, die haben schon, da war schon auch 50-50, also Mischung aus Ticker-Rap und aus Konsum-Rap. Aber ich weiß, was du meinst. Also es gibt so Sachen, die klingen dann eher wie so eine Hymne, wo man es auch fast ein bisschen überhört. Auch so dieses Tilidin ist ja auch so ein bisschen so, gib mir Tilidin, ja, ich könnte was gebrauchen. Wurde ja ganz stark danach auch so diskutiert, so, ne? Was ist dadurch überhaupt entstanden? Hat das einen Einfluss auf die Jugend oder nicht? Und Capi und Samra haben ja auch eher gemeint, ey, das war eher so, boah, wir brauchen das aber nicht, weil es cool ist, sondern weil Leben so scheiße ist. So, also es ist eher uncool, das zu nehmen und nur dadurch halt weitermachen zu können. Und auch ein Tilo oder Edo Saya würden, sind ja da ganz stark mit diesem ganzen Lean-Zeug und sowas in Zusammenhang. Ne?
Ja, ich meine, Tilo wird ja eh super krass dafür kritisiert. Und sein Gegenargument ist ja immer, dass er quasi über die Schattenseiten davon spricht. Und ich finde, zumindest bei Tilo stimmt es schon irgendwie. Also ich finde, bei Tilo, wenn ich Tilo Mucke höre, habe ich gar keinen Bock, Drogen zu nehmen. Aber ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast, ne? Diese Bewegung vom irgendwie Ticker-Rap zum Konsumieren, so. Weil ich habe auch am Wochenende wurde mir irgend so ein TikTok vorgeschlagen oder Reel, vielleicht hast du das auch gesehen, dass der Song von Haftbefehl und Massiv Massaker Kokain gesperrt wurde, weil Haftbefehl in den Lyrics eine Anleitung gibt, wie man Crack kocht irgendwie. Und ich habe diesen Song wirklich komplett vergessen gehabt, hatte mir dann auch die Lyrics nochmal angeguckt und es ist wirklich so Haftbefehl-Part, das irgendwie so erklärt halt, was du mit was mischst und aufkochst und was weiß ich nicht was und so. Aber das ist ja hundertprozentiger Ticker-Rap. Und da kann man ja irgendwie festhalten, okay, damals oder bei dieser Art von Rap ist das Coole, dass man halt tickt, dass man irgendwie Drogen verkauft, dass es irgendwas Kriminelles und sowas und damit dick Geld macht. Oft ja auch dann verbunden mit, ey, ich tick das und ich kaufe mir das oder hab die dicke Uhr oder sowas, ja. Und das ist so das, in Anführungszeichen, Coole daran. Und der Switch, den man ja dann hat, oder auch, ich finde selbst sowas wie, ja, bei anderen war das ähnlich, also entweder Ticker-Rap oder so, oder es wurde eher so ein Bild kreiert, irgendwie mit so Shem und Sex von Nemo und Capo oder sowas, ja. Und jetzt bei zum Beispiel hier bei dieser, sagen wir so, Techno-Wave Berlin und sowas, da ist ja wirklich das Coole, wiederum in Anführungszeichen, daran, dass man selber konsumiert, dass man selber, ey, wir verschwinden auf der Toilette, sie legt mir eine, bla bla bla, und weißt du, so das Natzen und sowas, ja. So, also dieser Switch ist schon krass und habe ich so damals zumindest nicht wahrgenommen, selbst bei den Sido-Texten.
Ja, ich meine, gut, vielleicht waren wir bei Sido endlich Wochenende, denke ich mir so, ey, da war ich auch so jung, ich habe die Hälfte der Lines nicht verstanden. Wenn ich mir vorstelle, ey, da wäre ich dann vielleicht Anfang 20 gewesen damals, als das Lied rauskommt, war das schon einfach krass. Also, weil der das wirklich halt so bildlich alles so beschrieben hat, wie so ein Wochenende von kurz mal in der Bar starten und paar Shots bis hin halt wirklich so, ey, man kommt in den Club nicht mehr rein, weil, oder da hinten ist rotes Licht an, doch der Türsteher sagt heute nur nüchtern und so, also was ich halt noch gedacht habe, ist, dass halt jetzt diese ganze Techno-Wave, vielleicht ist es auch einfach nochmal ein Stück weit realer und nochmal näher dran, weil es so, wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel das erste Mal, als ich glaube ich von Tilly Dean gehört habe, war vor 10 Jahren, als Bushido den Song Mitten in der Nacht rausgebracht hat. Und er hat dann der Hook gerappt, es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin, ich schluck Tilidin und Amphetamin. Und das ist damals aber so, also dieses, ich schluck Tilidin und Amphetamin, irgendwie war Bushido für mich, hat der schon so ein Bild von so einem Gangster quasi, also ne, Bushido war für mich eine Person, die einfach mit seinen Songs ein Bild von einem Gangster zeichnet.
Ja.
Oder von einem Gangster-Rapper, so, ne?
Ja.
Ich schluck Tilidin und Amphetamin. Habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt, dass Bushido wirklich Tilidin und Amphetamin schluckt, während er halt schon seine Frau Anna Maria hat und schon Kinder hat und alles drum und dran, so, ne? Also, weißt du, was ich meine? So, und jetzt kaufe ich es dann halt so einem Chiago oder einer Ikimel schon mehr ab, dass das halt auch tatsächlich deren Wochenende ist, was sie in den Songs beschreiben. Wie damals halt auch einen Sido mit Endlich Wochenende.
Genau, jetzt ist es real. Es ist, finde ich, auch viel nahbarer irgendwie als damals. Vielleicht auch, weil es jetzt eben so Social Media und sowas gibt, ne? Und es fühlt sich auch voll so an, wie so Agu zum Beispiel ist halt einer von so ganz vielen Berliner Atzen, der halt irgendwie so diesen Lifestyle irgendwie beschreibt, ja. Und was aber auch noch dazu kommt, finde ich, ist, dass die Songs, in denen dann so explizit dieses Ballern beschrieben wird, auch gleichzeitig noch eine viel krassere Popularität bekommen haben. Also beispielsweise Partisane ist Gold gegangen von Agu. Ist jetzt nicht der mieseste Drogensong, aber auch da geht's irgendwie um Kristalle in der Mate und eine Fetzen und was weiß ich was und sowas, ja. Und der Song ist Gold gegangen, also den haben wirklich signifikant viele Menschen gehört, ja. Das heißt, irgendwie man kann schon festhalten, wenn man jetzt mal unserer beide subjektives Feeling hier nimmt, irgendwie, okay, da ist doch irgendwie ein Wechsel vom Ticken, zum Konsumieren, da ist irgendwie mehr so, dass man es denen auch abkauft, dass die das selber machen Und gleichzeitig haben diese Songs dann auch noch eine sehr krasse Popularität. Einerseits die Songs auch zum Beispiel so, wie solche Sachen dann auch bei TikTok viral gehen oder so. Das wird dann ja auch gar nicht in den Zahlen ersichtlich sein, ja. Aber das kommt ja auch noch mit dazu irgendwie. Das heißt, wir können schon irgendwie festhalten, da ist was passiert. Da ist ein bisschen mehr, dass auch über Drogenkonsum gerappt wird. So, jetzt haben wir die erste Basis mal geschaffen, für wo wir hier mit dieser Folge mit euch hinwollen. So, nachdem wir dieses Erkenntnis dann auch hier bei uns im Team bei Deutschrap Plus hatten, haben wir gesagt, okay, wie machen wir von hier aus jetzt weiter? Jetzt müssen wir irgendwie herausfinden, ob wir mit diesem Anstieg der Rap-Texte auch einen Anstieg in dem Konsum feststellen können. Und man sollte meinen, dass man eigentlich relativ leicht an verlässliche Daten und Statistiken und so weiter kommt. Aber da gab es dann gar nicht so viel, wie wir gedacht haben, wo wir gesagt haben, ey, okay, da können wir jetzt direkt was rausziehen. Und dann war unser erster Punkt, was wir gemacht haben, wir haben uns mal bei der Pressestelle der Polizei gemeldet und gefragt, yo, könnt ihr da irgendwie was bestätigen? Seht ihr da irgendwie Anstieg bei jungen Leuten und sowas? Und die waren einerseits wirklich sehr, sehr hilfsbereit, muss man sagen. Die haben mit uns telefoniert, die haben E-Mails beantwortet und sowas. Aber Outcome war dann eigentlich nicht. Also die haben diese Daten einfach nicht. Die messen sowas nicht. Dafür gibt's keine Reports oder was weiß ich. Und der Grund dafür ist aber auch zum Teil einleuchtend. Sie haben eben gesagt, weil es ja eine sehr große Dunkelziffer gibt, die Polizei, also was macht denn die Polizei? Die kontrolliert teilweise Leute oder ne, irgendwie geht wohin, was weiß ich, wenn jetzt jemand im Club erwischt wird oder sowas. Ja, diese Leute finden sie ja. Aber es gibt ja eine enorm große Dunkelziffer, die einfach Drogen konsumieren und damit nicht erwischt werden. Und dementsprechend wäre so eine Statistik seitens der Polizei ja nicht vollständig. Ne? Also ne, macht ja keinen Sinn dann irgendwie. So. Da haben wir gesagt, okay, gut, verstehen wir, was machen wir jetzt? Dann hat die Polizei gesagt, ey, wir sollen uns doch mal an den Zoll wenden, weil der Zoll, der stellt ja sicher hier irgendwelche Mengen, die da beschlagnahmt wurden. Dann haben wir uns an den Zoll gewandt und ich muss sagen, der Zoll auch überraschenderweise sehr, sehr hilfsbereit, haben auch mit uns telefoniert, viele E-Mails beantwortet, viele Infos auch zugeschickt und hier muss man sagen, also was gibt es beim Zoll? Der Zoll hat immer so eine Jahresstatistik. Die aktuellste, die es im Moment gibt, ist 2023. Das dauert so ein bisschen, bis diese neue Statistik eben rauskommt für 24. Es gibt eben eine für 22, 21 und so weiter. Und da sieht man dann immer die beschlagnahmten Mengen pro Droge, die der Zoll festgestellt hat. 2021 waren es 21 Tonnen, 2022 waren es 14 Tonnen und 2023 waren es 39 Tonnen Kokain, die sichergestellt wurden. Man sieht also einerseits irgendwie eine krasse Schwankung, man sieht aber andererseits auch einen Anstieg. Dieser Anstieg ist aber auch krass damit connected, was die halt so für Funde machen irgendwie. Da will ich gleich noch was dazu sagen. Also man muss ja sagen, wenn die jetzt einen krassen Fund machen, dann steigt es halt hoch. Aber ist das repräsentativ? Sind wir mal ehrlich? Nein. Ne? Was ich hier noch sehr spannend fand, das ist jetzt im Podcast ein bisschen schwer zu sagen, aber stellt euch das mal so vor, ihr habt eine Tabelle vor euch, links sind die Drogen von oben nach unten, die sichergestellt wurden und oben haben wir dann die Jahre 23, 22, 21 und dann immer die jeweilige Menge. Und Kokain war wie gesagt im Jahr 23 knapp 40 Tonnen, also richtig, richtig viel. Ja. Und die nächstgrößte Droge war Marihuana mit 8 Tonnen, die sichergestellt wurde. Und dann, das ist dann verschwindend gering, also was danach kommt, also irgendwie, das ist dann irgendwie eine Tonne Amphetamin oder sowas. Also ganz, 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 ganz wenig von den anderen. Also echt krass, wenn man so sieht, was da, wie groß Kokain ist. Also vor allem so am Zoll, ne? So, das heißt, Zoll, was ist die Aussage? Wir sehen, da ist irgendwie so ein Anstieg, der ist richtig groß, aber dieser Anstieg, der hing mit einer krassen Aktion zusammen. Und zwar hat uns da auch der Kollege vom Zoll dann das so ein bisschen erklärt. Und zwar haben die da 35,5 Tonnen sichergestellt. Das war so eine Riesenaktion. Das waren insgesamt, also die haben irgendwie einen Spitzel gehabt oder einen Tippgeber, der gesagt hat, ey, da kommen 10 Container und insgesamt konnten sie 9 Container sicherstellen, zusammen mit anderen Ländern. Hier, ich kann mal ganz kurz diesen einen Teil vorlesen, fand ich super spannend, da sage ich noch was dazu. Versteckt zwischen Obstkissen und anderer Legalware wurden hierbei insgesamt ca. 35,5 Tonnen Kokain sichergestellt. Nahezu 3 Tonnen in Guayaquil, Ecuador, ca. 8 Tonnen im Hafen von Rotterdam und knapp unter 25 Tonnen im Hamburger Hafen. Der Straßenverkaufswert des zwischenzeitlich vernichteten Kokains liegt bei ca. 2,6 Milliarden Euro. Soweit bekannt handelt es sich hierbei um die bislang größte sichergestellte Gesamtmenge in einem deutschen Ermittlungsverfahren. Also crazy, crazy. Und das, was ich da so krass fand, war, der, mit dem wir hier telefoniert hatten vom Zoll, ne, der war da irgendwie auch so halb involviert und so und hat das dann so realistisch erzählt. Der meint so, ey, wir haben diesen Tipp bekommen. Irgendwie haben die zuerst da das sichergestellt, dann in Rotterdam und danach war irgendwie Hamburg dran. Und die Tonnen kamen an, aber so ganz war es noch nicht klar und dann war wie so, paar Streifenpolizisten waren an dem einen Teil des Hafens, wo die einen Container ankam, die anderen waren an dem anderen. Auf einmal merken die, scheiße, das sind irgendwie 25 Tonnen. Man muss sich diese Menge mal vorstellen. Das sind ja containerweise, die dann da ankommen. Die wussten überhaupt nicht in den ersten Stunden, wie die mit der Situation umgehen. Da waren containerweise Kokain im Hamburger Hafen. Die haben irgendwie dann mehrere Polizei angerufen, aber bis man die dann wirklich sicherstellen konnte. Dazu kommt noch, dass die Leute, die da an den Containern waren, teilweise war das auch Hafenpersonal. Was denkst du denn? Du musst ja davon ausgehen, bei so einer Menge Milliarden Euro, die da sichergestellt wurden, dass da gerade Waffen auf dich gerichtet sind. Das heißt, keiner wusste, wie er mit dieser Situation umzugehen hat, ja. Also komplett crazy, ne?
Stimmt, so weit hätte ich gar nicht gedacht, aber ja, macht Sinn, krass.
Ja, okay. Wir sind eins weiter. Wir waren bei der Polizei, jetzt waren wir beim Zoll. Wir konnten immer noch nicht genau sagen, ob das einen Anstieg des Konsums gibt, weil das Einzige, was wir haben, ist, es gab einen Anstieg von der festgestellten Menge. Wie viel wirklich transportiert wurde, wissen wir nicht. Deshalb hat uns dann der Zoll noch eine Sache empfohlen, da haben wir auch schon am Anfang eigentlich dran gedacht, es gibt doch immer mal wieder so Abwassermessungen, wo man, also hat ja bestimmt schon jeder mal gehört irgendwie, dass das Abwasser hier von den Toiletten irgendwie, dass das irgendwie gemessen wird und dann kann man eben feststellen, welche Rückstände da im Urin waren und dann kann man sagen, hey, okay, Berlin, ich habe da irgendwas im Kopf, so dass ich mal sowas gesehen habe, von wegen so, Hamburg hat so und so viel, München hat so und so viel, Berlin hat so und so viel, dann kann man genau sagen, welche Drogen wie viel konsumiert werden in den einzelnen Städten.
Da war doch Frankfurt immer so irgendwie so übelst weit oben auch.
Genau, so eine Erinnerung habe ich auch. Ja. Und Berlin halt irgendwie, wenn man so, ne, irgendwie, ich habe irgendwie sowas im Kopf, ja, so. Und dann haben wir das so ein bisschen recherchiert und so geguckt, okay, weil das wäre perfekt, ne? Das kannst du dann nicht mehr faken, so, ne? Dann wissen wir genau, was der Anstieg ist. So, haben wir geguckt und es gibt tatsächlich sowas, das ist von der EUDA, das ist die European Union Drugs Agency, die eben europaweit und auch noch mit angrenzenden Ländern eben diese Sachen manchmal misst mit diesem Abwasser. Und 2023 wurde das letzte Mal so eine große Untersuchung gemacht, wo das festgestellt wurde. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben aber auch so gesehen, da gibt's dann so eine Map, da kannst du reinzoomen und siehst dann so, wo wie viel angestiegen ist. Was man sehen konnte, war, dass in fast allen europäischen Städten der Kokainkonsum, der jetzt dann im Abwasser nachweisbar war, angestiegen ist. Das war kein rein deutsches Problem, das war überall so. Was mir dann aber aufgefallen ist, man konnte in diese Map reinzoomen und dann sehen, wo diese Abwasseruntersuchungen festgestellt wurden. Und neben München und Dortmund waren es wirklich nur eine Handvoll ganz kleine Städte, die überhaupt nicht repräsentativ für Deutschland sind. Also wirklich so kleine, was weiß ich, Blablaheim, was ich weiß gar nicht, ja. Und dachte mir so, hä? Wo ist denn hier Frankfurt? Wo ist denn Hamburg? Wo ist denn Berlin? Und so, wo sind denn die wir wissen wollen, ja? Und tatsächlich, hier, Tagesspiegel, also Headline aus dem Tagesspiegel, kein Interesse, Fragezeichen. Warum Berlin derzeit keine Abwasserdaten zum Drogenkonsum in der Hauptstadt erhebt. So, da ging es dann um genau diese Abwasseruntersuchung, die ich gerade erwähnt habe. Dieses Jahr hat sie gezeigt, der Kokainkonsum steigt in Europa rasant an. Auch MDMA und Ketamin sind auf dem Vormarsch. Hier können Sie die am Mittwoch erschienenen europaweiten Daten erkunden. Okay, bla bla. Doch in Berlin haben Behörden und Politik offenbar wenig Interesse an den Daten. Jetzt wird zitiert. Wir haben daraus kein Erkenntnisgewinn, nur Aufwand, sagte Stefan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe. Ey, ich fass es nicht. Einfach der Herr Natz misst kein Kokain mehr.
Wenn da nichts vertuscht wird.
Oh, zu wild. Aber gut, okay, also jetzt sind wir da, wo wir sein wollten, mit der Einleitung fertig. Und zwar, ey, dieser Stefan Natz, aber wir machen jetzt kein Namen-Shaming hier. Also so, auf jeden Fall, wir wussten, da ist irgendwie ein Anstieg in den Texten, da ist was passiert. Man sieht, es ist irgendwie global, ist da irgendwie schon ein Anstieg. Also man sieht es in allen anderen Städten, davon kann man was ableiten. Man sieht es so ein bisschen an den Funden. Es gibt noch andere Zahlen, die dafür sprechen. Aber wir wollten eben wirklich gucken, gibt es da einen Zusammenhang? Also wir haben die Anstiege, aber wir wissen nicht, ob es einen Zusammenhang gibt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen mit Experten sprechen. Und wir haben uns zwei Experten rangeholt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen haben und mit uns jeweils ein Gespräch, was wir hierfür aufnehmen konnten, geführt haben. Das ist einmal der Professor Dr. Bernd Werse von der Frankfurt School of Applied Science, der eher so ein bisschen heute mal so das Bigger Picture uns zeigt, ne? Er ist so aus der wissenschaftlichen Seite und kann da eben sehr viel über so Statistiken und sowas wiedergeben. Und andererseits Juri Schafranek, der von Gangway Berlin ein Streetworker ist. Also das ist quasi eine Institution, die sich für, ne, also dafür einsetzt, die hilft, die auf den Straßen unterwegs ist. Und er spricht direkt mit den Betroffenen. Er weiß direkt sein Ganzes. Er ist den ganzen Tag auf der Straße unterwegs mit zum Beispiel drogenabhängigen Jugendlichen, auch Erwachsenen teilweise. Und er kriegt das live mit. Er weiß genau, was jetzt im Moment passiert. Und so wird diese Folge heute aufgebaut sein. Wir haben zwei Interviews geführt. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Stellen, die wir hier immer mal wieder abspielen und dann darüber sprechen werden. Es sind viele Themen, die drankommen. Es ist wirklich heftig und natürlich aber auch irgendwie interessant, was dabei rauskam. Und machen wir mal die Intro. Wir fangen an mit Professor Werse. Wir haben ihn gefragt, wie sieht es denn im Moment aus? Wie hat sich der Konsum von Kokain und anderen Drogen, die man so unter dem Sammelbegriff Ballern zusammenfassen kann, wie hat sich das verändert?
Das betrifft auch sowas wie Kokain, wo man auf der anderen Seite sehen kann, dass anscheinend die hohe Qualität bei relativ niedrigen Preis, die wir in den letzten Jahren sehen bei Kokain, schon einen gewissen Einfluss hatte auf das, wie gerade in Ausgehszenen so konsumiert wird. Also insbesondere solche Umfelder wie so Techno-Party-Szenen, wo lange Zeit Kokain mehr oder weniger verpönt war. Gut, viele Leute haben es zwar trotzdem ausprobiert oder auch konsumiert, aber wo man tatsächlich dann sich doch mehr auf MDMA, Ketamin, Amphetamin und so weiter konzentriert hat, dass da mittlerweile oder schon seit Jahren, also seit 3-4 Jahren beobachten wir, dass Kokain die absolut dominierende Droge ist. Also dass da auch so ein gewisser Imagewandel sich vollzogen hat und es eben nicht mehr als die Droge der Banker und der Schönen und Reichen angesehen wird, sondern eher als die gute Droge, die qualitativ hochwertige Droge im Vergleich jetzt zu synthetischen.
So, das war mal unser erster Ausschnitt aus dem Interview mit Professor Werse. Also wie gesagt, wir zeigen euch hier so Ausschnitte. Das heißt, manchmal hören die sich so ein bisschen rausgecuttet an, aber anstatt dass wir jetzt zwei große Interviews haben, gucken wir, dass wir euch hier die wichtigsten Teile präsentieren. Und was ich hier spannend fand, war, dass er eben von diesem Imagewechsel gesprochen hat, dass Kokain in den letzten Jahren sich entwickelt hat zu der guten Droge, also der, die quasi qualitativ hochwertig ist. Und ich finde, das spricht schon mal so fast ein bisschen zu dem, was wir am Anfang festgestellt haben. Nämlich, wenn das häufiger in den Texten vorkommt und eben so was Cooles in Anführungszeichen ist, ja, dann, das passt ja voll zu diesem Imagewandel. Weißt du, also ich kann mir gut vorstellen, dass so Texte wie die von diesem Techno-Rap, sei es ein Argo, sei es ein Young Huren, was weiß ich was, ja, dazu führen, gar nicht mal zu mehr Konsum, unbedingt, das schauen wir uns später an, sondern zu einem besseren Image. Ne? Also sowas wie Agu ist cool, er spricht übers Ballern, Ballern ist cool. Das ist ja das Gleiche mit Klamotten. Wenn jemand über eine Marke rappt, irgendwie, keine Ahnung, Kappi ist cool, rappt über Gucci, Gucci wird cool, so in der Art. Ja?
Ja.
Ne? Das macht irgendwie schon Sinn.
Ja, safe, guter Vergleich. Wir haben aber auch noch eine andere Meinung. Du hast ihn schon introduced, Juri, Streetworker in Berlin. Und der hat auch noch was dazu gesagt.
Von gerade von den schnellen Sachen, also Kokain, Amphetamin, also das, was so allgemein unter Ballern in den Songs ja halt bezeichnet wird, hat in unserer Wahrnehmung nach der Pandemie nochmal einen extremen Schub bekommen. Also wir merken, dass es immer mehr Leute gibt, die halt eben so versuchen, ihren diese Zeit war ja für viele wirklich ein Einschnitt und hat was bewirkt bei ihnen. Und wir merken, dass wirklich ein Großteil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen halt eben entsprechend gerade auf das Zeug zurückgreifen. Da ist einiges sozusagen an versucht worden, sozusagen damit so die eigene psychische Balance, ja, in Anführungsstrichelchen, also wieder ein Good Feeling hinzubekommen und so weiter. Mhm. Das ist nach der Pandemie wirklich rasant gestiegen. Allgemein ist der Trend gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen extrem auf Substanzen zurückzugreifen. An erster Stelle stehen Medikamente, Antidepressiva, Alkohol, logisch, weil die sind legal verfügbar, die kriege ich schnell. Natürlich gefolgt von Cannabis, weil es eben ja in der Zwischenzeit auch heil legalisiert ist, ne? Und dann kommen aber eben, wie gesagt, auch die ganze Reihe von illegalen, illegalisierten Substanzen wie Kokain, wie Amphetamin. In Berlin ist es überwiegend der Amphetaminmarkt, der hier bestimmt ist, weil Bristol Meth bei uns viel zu teuer ist. Also wir haben mit dem billigsten Amphetaminmarkt überhaupt, ich glaube, das Gramm ist im Moment bei zwischen 4 und 6 Euro, kann man das in der Zwischenzeit bekommen, was in der Tat für fast alle Einkommensgruppen, mal so in Anführungsstrichelchen, oder auch Taschengeldgruppen leicht zu beschaffen ist.
Ja, spannend, was Jugi sagt. Also auch nochmal dieses, dass Corona das Ganze nochmal verstärkt hat. Mhm. Weil ich denke mir dann immer so, wenn so mit Blick auf die Gesellschaft, wie kriegt man denn das wieder gerade gerückt? Also, weißt du, so von wegen, okay, jetzt war Corona und danach haben irgendwie viele probiert, wieder ihr Good Feeling herzustellen, weil viele irgendwie vielleicht vereinsamt sind oder halt auch einfach wenig ging in der Zeit. Und deswegen ist jetzt der Ballerkonsum so krass gestiegen und so eine Messlatte wurde vielleicht auch neu gelegt. Und wie schafft man es denn da, das wieder halt runterzukriegen auf so einen normalen Bereich, auch wenn jetzt schon, ne, also auch, der hatte den Preismarkt angesprochen, dass es halt extrem günstig ist, in Berlin Amphetamine zu besorgen.
4 bis 6 Euro, ich habe neulich einen Döner für 7 Euro geholt. Also 4 bis 6 Euro, das ist ja so wild. Also keine Ahnung, das ist ja wirklich ein Preispunkt, das ist crazy. Ich habe auch das Gefühl, was du gerade gesagt hast, du als Gesellschaft, wie kriegt man das wieder weg und so. Vielleicht ist es auch nur so eine Beobachtung von außen, aber dass gerade bei jungen Leuten, vielleicht ausgelöst durch Corona, die in Corona in der Schule waren oder im Studium und denen so viel verloren gegangen ist, weil die nicht zusammen in der Uni waren, auf Unipartys und was weiß ich, Schulpartys, whatever, ja, dass irgendwie auch so die allgemeine Stimmung so ist, zum Beispiel, ey, du machst nicht mehr diesen 9-to-5-Job und rackerst dir da einen ab, du bist so, weißt du, ein bisschen mehr so Freigeist selbst, du willst, weißt du, so das Leben genießen und im groß gefassten Begriff passt das, finde ich, auch so irgendwie dazu, dieser Anstieg, dass man so einfach drauf scheißt, gerade so, du hast so Krieg im Nachbarland, du hast dies und das, alles, Preise gehen hoch, was weiß ich, also weißt du, was ich meine, so alles ist so schlecht und man probiert einfach da so ein bisschen sich rauszuziehen und jetzt vielleicht sehr weit gedacht, aber dann auch so zu konsumieren und deswegen ist dann dieser starke Anstieg zu sehen.
Ja, und halt auch so ein Ding mit so sozialen Ängsten, glaube ich auch. Mhm. Also wenn du so 2 Jahre nicht so viele soziale Kontakte hast und dir da halt was fehlt in der Zeit, wo du halt normalerweise dann so Erfahrungen mitgenommen hättest, wie in eine neue Stadt ziehen, auf eine Uni gehen, sei es irgendwie nur das Schullandheim oder all diese Sachen, die halt fehlen, hat man ja automatisch weniger Erfahrung und ist deswegen vielleicht auch ein bisschen, ja, einfach so, ne, wie geht man auf eine Party? Man braucht vielleicht dann die Drogen, um sich irgendwie rauszutrauen, so ganz extrem gesagt. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Professor Verse in dem Interview auch gesagt hatte, dass die Bereitschaft, überhaupt Drogen auszuprobieren, sich erhöht hat. Also, und auch ein bisschen aber da angemerkt hatte und so einen Schutz genommen hatte und gesagt hatte, so, man sollte diesen Einfluss von Rap-Texten, um mal wieder darauf zurückzukommen, auch nicht überschätzen. Ja. Also, ne, dass Kokain einfach schon vor vielen Jahren auch von Rappern glorifiziert wurden, was wir ja auch feststellen konnten, ne. Du hast vorhin Massaker Kokain angesprochen von Massiv und Haftbefehl, ne. Das ist so, wir haben über Bushido gesprochen. Wir haben über Sido vor 20 Jahren gesprochen. Das wurde schon auch glorifiziert. Aber dass die Bereitschaft halt jetzt da ist von der Bevölkerung, ne.
Ja.
Dass die Bereitschaft bei den jungen Leuten jetzt halt auch vorhanden ist. Und du hattest vorhin auch noch was gesagt bezüglich so die Social-Media-Präsenz von Rappern kann da vielleicht dann aber einen Einfluss haben, vielleicht ergänzend zu Texten oder so. Und das ist schon vor ein paar Jahren mir aufgefallen, ne, dass irgendwie, ich kann mich dran erinnern, Bones war mal bei der 1Live-Krone und der hat ja damals, der war ja der Social-Media-Gott und da hat er auch irgendwie seine Hand geöffnet und da waren dann irgendwie ein oder zwei Ecstasy waren ja, so in seiner Hand, so, ne. Also, Rapper, die druff auf Veranstaltungen gehen, ein UFO ist in Urlaub geflogen, hat irgendwie auch Teile mitgeschmuggelt oder dort gekauft oder so. Ich kann mich an solche einzelnen Instagram-Stories noch erinnern. Oder was es auch vor 5 Jahren circa sehr häufig gab, war Rapper drauf im Interview. Abdi zum Beispiel, irgendwie bei mehreren Festivals, wo man so dachte, so, der ist doch jetzt gerade nicht nüchtern unterwegs. Oder einen Young Huren beim Open-Air-Frauenfeld-Interview. Oder Kapi bei MTV voll auf Sendung mit irgendwie noch Jackie im Pappbecher oder was das war. So, ja, ne? Ja. Also es gab schon mehrere solche Auftritte, das gibt's jetzt gerade nicht so. Also Rapper haben da so eine anderen Umgang mitgefunden, aber vor ein paar Jahren gab es da einen ziemlich krassen, ja, wurde das plötzlich ziemlich krass nach außen getragen.
Aber findest du, dass es damals irgendwie motivierend war, dann dadurch Drogen zu nehmen?
Das weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Natürlich, irgendwo ist es ja auch abschreckend, weil man dann so manchmal gemerkt hat, so, okay, wie hilflos vielleicht auch ein Rapper in einem Interview war. Aber vielleicht gerade durch dieses Story glorifizieren, wo man dann nur...
Werbung.
In 2 Wochen ist es soweit. Da gehen Lennart und ich in unseren Tschechien-Urlaub. Wir machen ein paar Tage Spa in den Bergen, in so einem richtig schönen Hotel. Und danach gehen wir nach Prag noch ein bisschen feiern. Und da haben wir uns schon ein bisschen was gegönnt, kann man sagen. Und das Ganze ist uns sehr leicht gefallen, weil wir mit der N26-App auf diesen Urlaub gespart haben. Das heißt, in der App konnten wir uns ganz leicht ein Sparkonto aufmachen, jeden Monat ein bisschen was beiseite gelegt und jetzt gönnen wir uns diesen Hammerurlaub in Tschechien.
Yes, ich bin auch schon sehr hyped, besonders auf Prag. Und das Gute ist ja auch, dass man bei N26 sogar eine kostenlose virtuelle Kreditkarte bekommt, mit der wir ohne Gebühren im Ausland Geld abheben können und auch bezahlen können. Und wir hatten ja auch so ein bisschen überlegt, wird es jetzt Tschechien oder wird es ein anderes Land? Aber bei N26 wäre das komplett egal, denn man kann mit der N26-Kreditkarte weltweit ohne Gebühren Geld abheben und ohne Gebühren bezahlen. Und wenn ihr euch jetzt auch euer kostenloses N26-Konto eröffnen wollt, dann schaut mal bei uns in die Beschreibung. Dort kommt ihr über unseren Linktree auf die N26X Deutschrap Plus Landingpage. Checkt das ab.
Werbung Ende.
Einfach mal so einen kurzen Einblick sieht, dass es so ein bisschen normalisiert wird auf jeden Fall. Ich kann nicht sagen, wie das auf mich gewirkt hätte, wenn ich halt 13 zu dem Zeitpunkt gewesen wäre. So, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das auf Kinder wirkt. Und das muss man ja schon sagen, ne? So Instagram öffnen und eine Story von Rapper XY anschauen, das kannst du halt auch, wenn du unter 18 bist. Und das machen ja auch, also, ne, da ist ja auch eine junge Zielgruppe unterwegs.
Ja, wenn du es schon ansprichst, auch mit der jüngeren Generation, wir haben jetzt ein paar Ausschnitte auch, wo es dann auch um andere Drogen geht. Und was ich zum Beispiel sehr spannend fand, war eine Aussage von Professor Verse. Die untersuchen nämlich dann bei der Uni, also Frankfurt School of Applied Science, unter anderem auch dieses ganze Phänomen rund um den Lachgaskonsum. Die haben da auch so eine Schulstudie, wo du in der Schule Schülerinnen und Schüler fragen, hey, also es anonymisiert irgendwie, ob die schon mal konsumiert haben, wenn ja, wie sie da drauf gekommen sind und so. Das heißt, ich glaube, er reference gleich mal diese Studie, damit ihr Bescheid wisst, das ist so eine Schulumfrage. Aber hören wir mal rein, was Professor Verse hier zum Konsum von Lachgas sagt.
Das konnten wir tatsächlich in den letzten Jahren dokumentieren, dass das gerade eben auch unter sehr jungen Leuten ziemlich stark angestiegen ist. Das hat aber wahrscheinlich sehr, sehr wenig damit zu tun, wie sehr das jetzt von Rappern oder auch von Influencern oder so propagiert wird. Also hat spielt vielleicht eine Rolle, aber vor allen Dingen hat es sehr viel damit zu tun, dass Lachgas einfach eine komplett unregulierte Droge ist. Das heißt, ja, es gibt noch nicht mal Jugendschutz bis dato. Also auch Kinder können sich diese riesigen Behälter im Kiosk kaufen. Und das andere ist, dass es eben überhaupt das gibt, diese riesigen Behälter oder auch eben auch vielleicht auch nicht ganz so riesigen Behälter. Es gab, wir haben das über 20 Jahre lang beobachtet bei den Jugendlichen in Frankfurt. Es gab immer einen gewissen Anteil, die haben irgendwann mal Lachgas ausprobiert. Vorher halt immer diese Sahnekapseln, die man für Sahnespender kaufen kann, was ein kleines bisschen umständlicher ist, dann da das Gas rauszubekommen, als das jetzt mit diesen großen Dosen der Fall ist. Also insofern hat da schon das Angebot und eben vor allen Dingen diese Schrankenlosigkeit des Angebots anscheinend die deutlich größere Rolle gespielt. Wir hatten zum Beispiel auch eine Frage in unserem Schulfragebogen an die, die Lachgaserfahrungen haben. Ja, bist du irgendwie durch Influencer oder Musiker oder so darauf aufmerksam geworden? Und das wurde sehr, sehr selten, wurde das mit Ja beantwortet. Und wenn, dann wurde am ehesten noch Haftbefehl genannt. Das war ja derjenige, der am ehesten für dieses Lachgas, für die Lachgas-Geschichte bekannt wurde. Und einer hat dann auch dazu geschrieben, ja, aber mittlerweile rät er davon ab.
Ja, stimmt. Also ist ja wirklich so. Ich finde es erstmal spannend, dass überhaupt in diesem Bereich geforscht wird. Ich finde es toll, dass solche Umfragen gemacht wurden und wild, dass dann auch noch gefragt wird, ob beispielsweise Rapper, Musiker, was weiß ich, der Grund waren, dass man das überhaupt ausprobiert hat. Aber es macht für mich im gleichen Atemzug auch absolut Sinn, dass das nicht der Fall ist, weil es ja wirklich so ist, du hast da eine Droge, die dich berauscht, die komplett unreguliert ist. Also ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt hier im Podcast, als dieser ganze Lachgas-Hype losging, so, dass, also so, dass man das, das sind dann Videos aufgetaucht von Haftbefehl und so weiter, ne? So, dann, ich habe das gehört, aber ich hatte das nicht gesehen. Und ich wohne in Berlin und ich habe es trotzdem irgendwie nicht gesehen. Und dann war ich einmal in Hamburg für ein paar Tage und war richtig schockiert, weil ich bin so die Reeperbahn abends runtergelaufen, waren da irgendwie ein bisschen aus, feiern, was weiß ich was, ja. Und auf einmal habe ich wirklich in jeder Ecke sehr junge Jugendliche gesehen, die alle diesen riesigen schwarzen Ballon in der Hand hatte, das eingeatmet haben, rumgetaumelt sind irgendwie. Und für mich war es so schockierend, weil ich von 0 auf 100 so viele gesehen habe. Und dann in Berlin, man sieht das wirklich an jedem Späti, da wird Werbung für gemacht. Es gibt so eine Marke irgendwie davon. Ich weiß nicht genau gerade, wie die heißt, aber ich glaube, das ist dann auch mit Geschmäckern verknüpft. Das ist in jedem Späti. Und ich hatte letztens wirklich vor einer Woche war das, die Situation, da bin ich eine Straße lang gelaufen und ich sehe eine Polizeikontrolle, wo zwei Polizisten zwei junge Männer in einem Auto kontrollieren. Die hatten irgendwie so einen älteren Audi irgendwie, ja. Und dann habe ich das gesehen, wie die miteinander sprechen und sowas und sehe auf einmal, oh, die Polizisten haben da diese riesen Lachgasflaschen in der Hand. Die haben da irgendwas jetzt festgestellt, ja. Ich laufe vorbei und das Gespräch, was ich noch mitbekomme, ist, dass die zurückgeben und sagen, aller gut, Jungs, ne, dann fahrt aber vorsichtig. So, jetzt überlegt ihr mal, ja. Also, und das waren wirklich diese riesen Dinger. Auch, was er gerade gesagt hat, damals gab es so kleinere. Ich erinnere mich, ich war mal irgendwann auf so einer Gartenparty und da hatten irgendwelche Jungs das dabei. Die waren so groß wie Mentos oder so, so kleine, ich weiß nicht, ich kenne mich damit wirklich nicht aus, ja. Heutzutage, das, was die da hatten, sind wirklich wie so 1,5 Liter Flaschen Cola und die haben die zurückbekommen und gesagt, fahrt weiter. Und es gibt's an jedem Späti und das ist nicht reguliert. Es ist so verrückt, dass das existiert einfach. Ey, viel
und dass da auch keine Diskussion drüber gemacht wird, weil das denke ich mir so, wenn man jetzt doch sowas hat, dass man merkt, ey, das steigt bei der Jugend an und dann aber halt auch noch in Kombination mit öffentlichen Fällen wie einem Haftbefehl, der im Hafen in Mannheim bei einer Veranstaltung, bei seinem eigenen Konzert irgendwie nach 2 Minuten umgefallen ist, weil er sich nicht mehr halten konnte wegen dem Konsum, danach davor warnt, auch vor diesen ganzen körperlichen Langzeitschäden, ne, dass er nicht mehr richtig laufen kann, dann ja auch noch einen schlimmen Unfall hatte, wo man ja auch nicht genau weiß, unter welchem Einfluss er da in dem Moment stand, als er da in einen Laden reingerast ist und wirklich um Millisekunden es nicht passiert ist, dass da auch Menschen mit erwischt wurden von dem Wagen. Also all diese öffentlichkeitswirksamen Sachen rund um eine Person jetzt rausgepickt, vielleicht gibt es ja auch noch andere Fälle abseits von Deutschrap, so, ne, wo man doch merkt, so ey, okay, also dass da niemand drauf schaut und so denkt, so vielleicht sollten wir mal Lachgas verbieten, bevor es die Jugend halt komplett vergiftet.
Ja. Ja, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung noch zu einem nächsten Thema, was Professor Verse noch angehängt hat, weil hier war ja der Outcome, dass die Rapper keinen Einfluss auf den Konsum haben bei Lachgas. So, was er dann aber noch ergänzt hat.
Wo es aber definitiv einen Einfluss hat, habe ich eben gerade noch mit dem Kollegen drüber geredet, sind legale Drogen, bei denen ja mittlerweile Rapper auch dick im Geschäft sind, sowas wie Shisha-Tabak und allen voran eben Vapes, also Einweg-E-Zigaretten. Ja. Mein Kollege hat mir gerade von so einer Mini-Studie erzählt, die ein Kollege gemacht hatte, wo irgendwie, ich glaube, die bekanntesten 60 deutschen Rapper, wurde man sich näher angeguckt, haben die ihre eigene E-Zigarettenmarke, ja. Und es war bei über 90% war das der Fall. Also allein das, das ist eine legale Droge, sie wird, sie erlebt insgesamt einen großen Boom. Zwar ist es schon so, dass die meisten E-Zigaretten, die verkauft werden, jetzt nicht diese Marken von diesen Rappern sind, aber das wird mit Sicherheit dadurch, dass es so präsent ist und dass viele damit auch ihr Geld verdienen, wird das mit Sicherheit auch noch mitgezogen. Und da haben wir auch wirklich einen sehr deutlichen Anstieg in den letzten Jahren erlebt, was Jugendliche und E-Zigaretten und dann eben auch fast, also weit überwiegend auf diese Einweggeräte beschränkt. Ja. Also da hat es dann schon einen ziemlich klaren Einblick.
Also das finde ich echt krass, um so mal hervorzuheben, was er gerade gesagt hat zu dieser Mini-Studie, dass von 60 der bekanntesten Deutschrapper 90% ihre eigene Vape-Marke hatten, ja. Und jetzt mal Studien oder her, das kann man ja auch selber nachbauen. Man guckt einfach irgendwie, was weiß ich, wer sind die 60 meist gegoogelsten oder was weiß ich was oder größte Follower oder whatever. Und dann guckt man halt mal, wie viel davon irgendwie ein Shisha-Tabak, eine Vape-Marke haben. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir selber mal im Podcast diese Analyse gemacht haben, und das ist, glaube ich, ein Jahr her oder so, das ist schon eine Weile her. Und dann hatten wir in irgendeinem Online-Shop für Shisha mal geschaut, und es war nur ein Shop, und die hatten von jedem Rapper, auch Leute, wo du das nicht mal erwartest, wo du denkst so, hä, die sind ja gar nicht mehr so im Hype oder was weiß ich, noch so, alle hatten so ein Vape irgendwie. Und ich finde das echt crazy, muss ich sagen. Das ist ja auch sowas, was halt voll bei jungen Kindern oder bei jungen Erwachsenen irgendwie gerade so einsteigt. Ich weiß nicht, du kennst sicher auch bei mir, Lennart, in der einen Straße hier diesen Vape-Laden, da tummeln sich davor die Jugendlichen und wirklich so junge Jugendliche, ja. Und diese Vapes, die in der Hand haben, werden immer größer auch irgendwie. Und ich finde das halt krass, weil das ist ja wirklich jetzt mal ein Punkt, wo wir sagen können, das ist ja wirklich so voll correlated auch mit den Rappern. Was ich wild finde, zum Beispiel bei Bones, der hat ja eine eigene Vape-Marke, obwohl er sich immer dagegen ausspricht. Ne, ich weiß nicht, ob du es mal mitbekommen hast, du sagst, ja, Vape.
Habe ich auch schon in Stories gelesen, ja.
Und jetzt habe ich vorhin mal geguckt und auch, ich habe einfach gegoogelt, Deutschrapper Vapes. Und dann bin ich auf irgendein Suchergebnis gegangen, war auf irgendeinem Shop drauf, und dann waren da auch eben von all den Rappern diese Marken. Und guck mal, zum Beispiel Jizzes hat einfach zwei. Es gibt die Jizzes Vapes, das ist eine eigene Marke mit eigenen Geschmacksrichtungen. Und es gibt die 187 Vapes, eigene Marke, so weißt du. Also, das ist crazy.
Finde ich auch krass. Finde ich auch krass, dass sowas so, also dass das überhaupt noch aufgekommen ist, so mit so diese, das ganze Vapen mit Geschmäckern und so, hätte ich nicht gedacht, dass das so unreguliert auch einfach Deutschland überschwemmt. Wenn man so zurückdenkt irgendwie, damals war doch so Alkopop so voll der Begriff irgendwie, was aber so, glaube ich, für unsere Generation auch immer so ein Boomer-Begriff war, weil so unsere Eltern immer so davor gewarnt haben vor Alkopops und wir aber eigentlich gar nichts mit dem Begriff richtig anfangen konnten, weil das da schon verboten war. So, aber ne, irgendwie geht es für mich so in so eine ähnliche Richtung, war so diese ganzen Sachen mit so Geschmäckern, wurde ja auch damals halt dann so voll aufgepasst, okay, das schmeckt halt einfach zu gut, als dass man das als Alkohol verkaufen darf, so ungefähr. Also,
ja.
Ne? Und ja, bei Vapes ist ja einfach eine ähnliche Gefahr, dadurch, dass du das halt rauchst und es halt einfach so einen krassen Geschmack hast und du das halt auch überall machen kannst.
Ja, das ist ja auch, ich meine, das Branding ist ja ganz klar stärker an junge Menschen gerichtet als zum Beispiel jetzt bei Zigaretten oder sowas, ja. Also es ist günstiger als Zigaretten, es schmeckt viel leckerer als Zigaretten und es ist auch eben vom Branding immer so fruity und comichaft und tralala und sowas. Und es ist ja also, ne, das, ich will es gar nicht mehr, also wir wollen jetzt auch das nicht so krass schlecht reden oder du weißt, wie ich meine. Aber man muss auch sagen, also ich denke schon, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Vapes irgendwie weniger schädlich sind als Zigaretten. Ich habe da jetzt keine Studien hier für vorbereitet, ja. Aber ich habe auch letztens irgendwie neue Studien gelesen, die gerade in Kanada rauskamen, wo eben gesagt wurde, dass diese ganzen Geschmäcker, die da drin sind, so schädlich sind, dass das dazu führt, dass du immer häufiger krank wirst, weil die irgendwie so deine, weiß ich nicht, Rachen benetzen, so dass Krankheitserreger viel leichter da einen Platz finden. Du wirst viel häufiger krank und es kann auch sehr leicht zu sehr starken Lungenproblemen führen, weil sich dann da eben Krankheiten festsetzen. Also sozusagen, dass du das Vapen an sich vielleicht nicht so schädlich ist, aber die Krankheiten, die du damit bekommst, sehr, sehr schädlich sein können. Also das ist noch so ein bisschen offen, da gibt es noch nicht so krasse Langzeitstudien und deswegen ist es halt umso heftiger, dass es da jetzt so viele Rapper-Marken gibt, die da so dahinter stehen mit ihrem Namen und Gesicht und allem irgendwie.
Aber ist eigentlich ja auch ein bisschen dieses Ding, wir haben ja jetzt sehr viel auf Rap-Texte geachtet, aber bei diesem Vape-Ding ist es ja auch nicht die Rap-Texte an sich, sondern eigentlich eher so dieses Influencen durch Social Media, dass das fast mehr eine größere Gefahr darstellt, als halt das drüber rappen, weil über Vapes gerappt oder dass Vapen cool ist, wird ja eigentlich kaum.
Ja, und da haben die Rapper zwar eine Marke, aber es wird ja von vielen anderen promoted, die auch Zugang zur Jugend haben. Also zum Beispiel so ein Montana Black sieht man ja auch dauernd mit einem Vape im Mund, weißt du, so. Das sind ja alles Leute, die irgendwie die Jugend bewegen und wenn du halt irgendwie die alle vapen siehst, so ja, ist ja nicht schwer zu bekommen, so irgendwie, keine Ahnung, was kostet das? 6 Euro wie ein Gramm Amphetamin in Berlin. Also asozialer Vergleich. Aber ja, also da haben wir zumindest jetzt mal einen Zusammenhang feststellen können. Und eine andere spannende Aussage, jetzt mal von Yuri, von Gangway, also Streetworker, war zu einer anderen Droge, die mir ehrlicherweise noch nicht mal bekannt war. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass Yuri so krass im Geschehen ist, dass er auch viele Sachen jetzt mitbekommt, die Medien und sowas und Statistiken und alles Mögliche erst viel, viel später erfassen können. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Wir hören mal rein.
Das sind die beiden großen Themen, die wir in letzter Zeit halt eben verstärkt beobachten, ist einmal in der Tat Koks, also Kokain, spielt bei den Texten aber auch schon länger eine Rolle. Nur hat nochmal eine, finde ich, erhöhte Präsenz bekommen. Das Thema Lachgas, Sicherheit auch. Und was uns aufgefallen ist, dass es immer mehr, und das wird mit Sicherheit in einer, glaube ich, wenn es vielleicht jetzt noch nicht so populär ist, dieses Vapen, also THC-Liquids oder eben Cannabinoid-Liquids, die immer mehr sozusagen, also da beobachten wir gerade in der Rapper-Szene, eine recht große Rolle spielen. Ich weiß nicht, inwieweit sie schon sozusagen in viele Songs Eingang erhalten haben, aber das ist gerade Realität, das ist Alltag, was wir erleben, weil das Vapen ist natürlich so herrlich unauffällig. Ne? Ich mixe das mit irgendwelchen anderen Vape-Liquids, die nach Melone, Pflaume, sonst was riechen und kann selbst von meinen Eltern ohne Probleme halt vapen, weil keiner vermutet erstmal was. Das Problem ist nur, im Unterschied zu dem Thema, Joint rauchen oder andere Konsumformen wie Blubber, Pfeife, wie auch immer, ist das Problem, dass du ständig am Nuckeln bist. Und das beobachten wir gerade auch bei diesen entweder doch rap-affinen Gruppen oder aber auch Skatergruppen und so weiter, die tatsächlich relativ viel an ihren Vapes hängen. Und das ist tatsächlich insofern etwas besorgniserregend, weil die Vape-Konsumintervalle ganz andere sind, als wenn ich Joint rauche oder Pfeife oder Blubber oder wie auch immer. Ja. Also da merken wir, dass da eine sehr schnelle, hohe, zumindest Gewöhnung stattfindet und viele von denen berichten schon sehr bald von Psychosen, die sie haben, von Ängsten, die sie haben, von Depressionen, die auftauchen und so weiter. Das haben wir in dieser Geballtheit vorher noch nicht gehabt. Und ich bin ganz sicher, das wird nicht lange dauern, dann wird es mit Sicherheit auch in den Rap-Songs irgendwann einen Eingang finden, wenn es nicht sogar schon jetzt ist.
Ja, das wäre auch mal jetzt meine Frage in die Runde, weil ich habe ehrlicherweise von diesen Cannabinoid-Liquids bis heute noch gar nichts gehört gehabt. Falls ihr davon schon was gehört habt oder vor allem auch, wenn euch das aufgefallen ist, dass das irgendwo in Rap-Texten vorkommt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare hier bei Spotify oder schickt uns das bei Instagram. Also ich finde das echt crazy und ich meine, es macht ja absolut Sinn, in Anführungszeichen jetzt, wenn wir eben schon den Vergleich gemacht haben, dass irgendwie die jungen Leute jetzt halt mehr vapen, als damals junge Leute Zigaretten ausprobiert haben, dass junge Leute dann auch jetzt heute eher ein Vape nehmen und da irgendwie Cannabis reinmachen, als dass die dann irgendwie den Tabak aus den Zigaretten nehmen und sich damit dann einen Joint drehen mit Gras, ja. Aber back to the topic, also dieses Cannabinoid Liquid, musste ich jetzt auch erstmal googeln und ich kann auch von den Berichten, die ich gesehen habe, das nur bestätigen, was Juri hier gesagt hat, dass das wirklich erschreckend viel stärker zu Psychosen und Angststörungen führt. Vor allem auch, wie er gesagt hat, weil du halt die ganze Zeit da am Ziehen bist. Ich meine, das ist ja wirklich so ein Ding. Vape kannst du drinnen, kannst du draußen, das stinkt nichts voll irgendwie. Da musst du nicht die Kippe für anbrennen, sondern du kannst einfach dran ziehen und sowas. Und wenn man das dann da irgendwie reinmacht, klar konsumiert man dann mehr und ist dann irgendwie so gefühlt Dauerhigh. Plus, was auch noch dazu kommt, ich habe vor ein paar Monaten so eine Doku gesehen, das haben sicherlich auch viele von euch, ich weiß nicht, war das Steuerung F oder sowas, wo es darum ging, um so diese Liquids dann, das war nochmal so eine Abwandlung davon, die so giftig sein sollen, dass es wirklich crazy gesundheitsschädigend ist. Und es macht ja auch irgendwie so ein bisschen Sinn. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Gras kaufen würde, dann sieht man das ja, man kann irgendwie dran riechen, lecken, was weiß ich, was, gucken, ob das halt, was das ist. Wenn du so ein Liquid kaufst, das weißt du ja nicht. Oder Gras kannst du ja heutzutage anbauen, das ist ja nicht mal mehr verboten, so, ne? Und dieses Liquid wird ja safe irgendwo gekauft, dann nimmst du das, mischst es mit deinem Tutti Frutti und machst es in deine E-Zigarette rein, ohne zu wissen, was da wirklich drin steckt. Und ja, das dann irgendwie verbunden mit diesem Marketing von Vapes an junge Leute. Bin ich mal gespannt, ob er da recht hat, also dass das bald in Deutschrap-Texten auftaucht. Eine weitere Sache, die wir hier noch zeigen wollten, das war nämlich nochmal eins heftiger, da hat Juri noch Folgendes hinzugefügt.
Wir haben immer mehr Leute, die auch Crack konsumieren. Also der Crack-Konsum ist gerade so rasant am Fortschreiten und der macht uns wirklich Angst im Sinne von, es geht so schnell, dass die Leute verelenden, dass die Leute gesundheitlich und psychosozial sich so schnell ruinieren und es sind immer mehr sehr junge Menschen. Also wir haben in der Zwischenzeit wirklich im Bereich von Görlitzer Park, Cottbusser Tor, Schlesisches Tor, also in diesem ganzen Kontext Leute rumrennen, da sind 12-, 13-jährige Mädchen dabei, die schon Track-abhängig sind. Ja, und das sind schon Sachen, die uns, und das nimmt für uns offensichtlich zu. Und da macht uns wirklich der Konsum große Sorge, weil es gibt auch im Moment noch keine Behandlung, wie zum Beispiel bei Heroinabhängigkeit, wo man ja substituieren kann, eine Ersatzbehandlung machen kann. Das geht beim Crack gerade gar nicht. Und da rollt was auf uns zu. Und auch da bin ich der Meinung, das wird uns mit Sicherheit bald in den Rap-Songs auch begleiten.
Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Also wie er das auch beschreibt, ne, 12- bis 13-jährige Mädchen, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, in dem Alter schon von so krassen Drogen abhängig zu sein, klingt auf jeden Fall extrem übel. Also schon krass. Ich meine, Crack kennt man ja auch wirklich aus den Deutschrap-Texten, auch schon, wenn ich irgendwie an alte Texte von Azad oder so zurückdenke, weil das ja, glaube ich, auch in Frankfurt einfach nochmal eine krassere Präsenz hat. Ich glaube, viele kennen auch so die Bilder aus dem Bahnhofsviertel zum Beispiel. Aber ja, finde ich schon sehr unheimlich, wenn man sich, wenn Juri jetzt sagt, so dass das einfach gerade was ist, was nochmal stark im Kommen ist im Vergleich zu den Jahren davor und halt besonders auch bei jungen Menschen.
Gibt mir auch krasse so Fentanyl in den USA Vibes, also wenn man da diese Videos sieht, wo die Leute nur wie so Zombies nach vorne gebeugt auf den Straßen hängen und was ja anscheinend, also ich habe da letztens Zahlen zugesehen auch, wie viele davon betroffen sind, also wie viele damit erwischt wurden, das ist in einem Ausmaß, was wir in Deutschland nicht haben an Drogensüchtigen und so, ja. Und wenn da jetzt sowas kommt, ich meine, ne, sind wir mal ehrlich, also viele, über die wir jetzt gesprochen haben, die konsumieren sowas ja dann irgendwo in der Freizeit, jetzt sowas wie Koks oder Gras oder was weiß ich, beim Feiern und sowas. Aber diese Abhängigkeit, von der Juri auch gesprochen hat, bei den ab 12-, 13-Jährigen schon, ja, das ist ja wirklich was, was dann so eine Gesellschaft echt lahmlegen kann. Also vor allem Crack ist ja hardcore addictive. Also das ist ja nicht so was Kleines, das ist ja was richtig, richtig Heftiges.
Aber das ist ja auch wirklich was, wovor viele Rapper auch warnen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ne? Also die halt selbst wirklich krass in dieser Sucht drin gesteckt haben und wo man sagen kann, okay, das war nicht nur der einfache Feierkonsum, so wie es ja jetzt zum Beispiel bei einem Chiago oder bei einer Ikimel anhört, nach diesem Wochenende und Drogen mit Spaß verknüpfen, wo man aber halt aufpassen muss, dass es nicht schnell ins Negative übergeht, so wie man es halt von einem Tilo gehört hat, dass der halt einfach auf die ganzen Medikamente auf das Lean nicht mehr klar kam oder auch einen Sido, der ja öffentlich gesprochen hat über seinen, der musste auch in Therapie, in Behandlung gehen, also eine Entzugsklinik gehen wegen zu viel Kokainkonsum und auch andere Drogen oder halt auch ne, Samra schon häufig drüber gesprochen, dass er es jetzt geschafft hat, clean zu werden, aber eben auch mit seine Probleme mit Kokain oder Tilidin hatte. Mhm. Ein Kapi bei der Steuerung F-Doku, das ist mir irgendwie auch nochmal so als krassestes Ding im Kopf geblieben, weil man so richtig gemerkt hat, wie schwer es Kapi auch fällt, in dem Interview darüber zu sprechen und so man auch so merkt, also was das mit ihm gemacht hat und einfach so, man spürt in dieser Steuerung F-Doku sehr, wie er da irgendwie noch so ein bisschen drin gefangen ist, dass das halt ihm nicht gut getan hat und dass er da einfach weg wollte von und dass es halt einfach richtig, richtig schwer ist, weil es halt auch schnell abhängig macht.
Ja.
Und da wurde das aber halt medial auch ziemlich krass, ich will nicht sagen aufgebauscht, weil es war gut, dass darüber geredet wurde, aber ich habe das jetzt nochmal gesehen, dass in dieser Steuerung F-Doku, das steht jetzt nämlich in der Caption in der YouTube-Beschreibung drin, Steuerung F hat da geschrieben, im Film berichten wir von einem 30-fachen Anstieg der Tilidin-Verordnungen in der Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen. Es handelt sich hierbei um Zahlen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK. Nach unserem Film hat sich die AOK bei uns gemeldet und erklärt, dass das Wissenschaftliche Institut seine Auswertung noch einmal überprüft habe und dabei ein Datenfehler entdeckt wurde. Korrekt ist demnach ein Anstieg von rund 50% innerhalb von 2 Jahren in der Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen. Also nur um das nochmal jetzt in Kontext zu setzen, die haben von einem 30-fachen Anstieg gesprochen und in Wirklichkeit hat sich nur verdoppelt. Also das ist ja ein massiver Unterschied einfach und man muss sich vorstellen, als es ausgestrahlt wurde, hat es ja die meisten Leute erreicht und diese Korrektur haben nur sehr, sehr wenige mitbekommen und ich glaube, dadurch wird dann auch häufiger mal dadurch wurde ja sehr konkret auch dieses Bild in den Kopf gepflanzt von wegen Kapi und Samra bringen einen Song raus, der heißt Tilidin und danach gibt's einen 30-fachen Anstieg. In Wirklichkeit hat sich's verdoppelt, was natürlich auch nicht geil ist, aber es ist was ganz, ganz anderes, als wenn irgendwas sich 30-fach gesteigert hat.
Das ist krass. Hä, also jetzt du persönlich, glaubst du das damals oder hast du das Gefühl, dass dieser Kapi Samra Tilidin Ding, dass das zu einem Anstieg geführt hat? Irgendwie, also um vielleicht aus meiner Sicht direkt zu beantworten, irgendwie selbst da, ist es schwer für mich vorzustellen. Ich habe das zwar, man hat die Nachrichten gelesen, aber jetzt so gar nicht so viel mitbekommen, oder?
Ja, ich weiß da echt manchmal nicht, ob das einfach auch ein bisschen daran liegt, dass wir zu den Zeitpunkten halt nicht mehr so Schüler gerade aus der Schule raus waren, dieses Level so. Also, dass man da einfach schon ein bisschen anders drauf ist und nicht so, man hat nicht mehr dieses, jeden Tag trifft man seine Freunde irgendwo und spricht über Dinge. So, weißt du, was ich meine? Und ich hatte halt so vor paar Jahre davor gab es dieses ganze Lean-Thema, wovon man davor in Deutschrap nicht viel mitbekommen hat, von diesem Hustensaft-Ding. Und das haben ja damals so UFO gepusht, auch ein Bones oder Jizzes so, ne? Das wurde ja von denen sehr krass gepusht oder vor allem halt von einem UFO irgendwie Haare lila wie auf Lean, so andauernd irgendwie nie ohne mein Lean in die Texte eingebaut. Und da hatte ich schon so den Eindruck, weil wir da auch noch ein bisschen jünger waren, auch also eigentlich minimal nur, aber so, weil das so, dass ich so das Gefühl hatte, okay, da wird jetzt schon häufig drüber gesprochen.
Ja, okay.
Also, dass man halt einfach mehr drüber spricht und ich glaube, so ein bisschen wie was Professor Verse gesagt hat, in Gruppen, die anfällig dafür sind, schnappt man das dann vielleicht auf und macht das dann auch.
Ja. du hast ja vielleicht dann auch nochmal mehr dieses so, also jetzt, ich spreche von Personen, die sowieso schon drogenaffin sind und sowieso schon irgendwie mal was ausprobieren, dass du dann vielleicht echt dieses hast mit so, ah ja, Bones macht es auch und Kapi, ey, lass es doch mal probieren. Oder die leben ja immer noch. Also so schnell, weißt du, dass man irgendwie das irgendwie verharmlost. Aber wenn du Professor Verse ansprichst, dann lass uns doch direkt mal weitermachen, weil genau darum geht es auch in seiner nächsten Aussage. Und zwar muss man dazu wissen, auch der Grund, warum wir überhaupt auf Professor Verse gekommen sind, ist, dass er so eine Umfrage/Studie mal gemacht hat, wo es darum ging, welchen Einfluss die Rap-Texte und sowas haben. Allerdings, wir haben das Ganze ja auf angefangen von dem Standpunkt aus von Chiago, Ikimel, dieser Techno-Rap und sowas. Und bei ihm, bei seiner Studie ging es mehr um Drogen wie Lean, also Opioide und so. Sagt er gleich was dazu. Deswegen lass uns mal reinhören, was er dazu zu sagen hat.
Ja, also was den Einfluss von Texten, also von Rap-Texten auf den Konsum angeht, da haben wir vor, in den letzten 2 Jahren haben wir eine Studie, die uns vom Bundesgesundheitsministerium finanziert wurde, gemacht, die sich allerdings auf Opioide, also Lean und Tilidin und auch auf Benzodiazepine, also allen voran Xanax, bezogen hat. Und da konnten wir dann schon feststellen, das ist ein Phänomen, das hat es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben, dass also sehr junge Leute solche Substanzen, die eigentlich sonst eher von älteren Leuten als Medikament genommen werden, konsumiert haben. Das gab es eben vor ein paar Jahren noch nicht. Und da kann man schon mit relativ großer Sicherheit sagen, dass solche Texte wie Capital Bra und Samra, Tilidin oder diese ganzen Rapper, die immer Lean mit der lila Farbe ästhetisiert haben, dass das schon einen Einfluss hatte, was so die Bereitschaft angeht, überhaupt sowas zu konsumieren. Allerdings betrifft das dann schon auch eher wieder die jungen Leute, die sowieso wahrscheinlich schon drogenaffin gewesen wären. Und in der Studie waren wir auch sehr vorsichtig zu sagen, was das jetzt tatsächlich so für einen Effekt insgesamt auf die Gesellschaft oder auf die jungen Leute hat. Insbesondere, weil wir eben auch festgestellt haben, dass es sehr, sehr viele gibt von denen, die jetzt wirklich regelmäßigen, also von den wenigen, die regelmäßigen Konsum entwickeln, die im Grunde genommen eigentlich eine psychische Problematik dahinter hatten, die sie damit quasi so mit Selbstmedikation angegangen sind. Also sowas wie Angststörungen zum Beispiel. Also insofern, die Bereitschaft, überhaupt sowas auszuprobieren, hat sich mit Sicherheit erhöht, weil sie war vorher einfach nicht da. Ja. Der Einfluss selbst, jetzt gerade auf sehr junge Leute, generell jetzt was Rapper oder überhaupt Musiker und ihre Texte angeht, den sollte man jetzt auch nicht unbedingt überschätzen.
Was ich hier spannend fand bei der Aussage, war auch, dass er gesagt, also er hat jetzt gerade gesagt, dass da auch die Rapper, wie gesagt, nicht den großen Einfluss haben und dass eben zum Beispiel bei so Sachen wie diesen Opioiden viele da rangekommen sind. Also er hat ja gesagt, die Bereitschaft, das mal auszuprobieren, die hat sich erhöht. Aber dass das jetzt nicht von den Rap-Texten kam, sondern teilweise auch zum Beispiel von der Selbstmedikation. Und das ist beispielsweise eine Geschichte, die wir alle kennen von Tilo. Also er hat ja schon oft darüber gesprochen, wie er selber mit den Drogen oder gerade mit diesem Lean, Codein, whatever da angefangen hat. Und das war genau so. Das kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nicht mehr, ob er mal in der Schlägerei war oder so und dann irgendwie Angst hatte, rauszugehen, in die Schule zu gehen und da irgendwie Angst hatte und sich dann am Medikamentenschrank seiner Mutter bedient hat. Irgendwie so war die Story und dann damit halt angefangen hatte, weil sie das verschrieben bekommen hatte und dadurch dann süchtig wurde. Und das ist ja eine Story, ne? Also das deckt sich ja jetzt wirklich komplett auch mit den Aussagen von Professor Verse. Lass uns eine kurze Aussage noch von Juri abspielen als kleine Conclusion, weil das deckt sich mit dem, was er gerade gesagt hat.
Wenn man also den Rap und die Ursprünge halt eben auch ernst nimmt, dann ist es ja immer ein Abbild des Alltags, mit dem sich sozusagen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen damit gerade sozusagen auseinandersetzen. Und natürlich muss es ja dann schon in der Szene eine Rolle spielen. Also ich habe es noch nicht erlebt, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, dass irgendwas sozusagen sich, weiß ich, eine Gruppe oder ein Rapper ausgedacht hat, ich singe mal über XY und mache es populär. Nein, umgekehrt wird sicherlich ein Schuh draus und dann entsteht eine ganz eigene Dynamik. Ja? Ja. Und diese Dynamik ist im Prinzip wirklich so, ich singe über das, was mich sozusagen im Alltag konfrontiert. Ich kriege mit, ja, der Thema ist gerade, ne, halt eben ein großes Thema. Und dann entwickelt es sozusagen wieder eine Rückkopplung, logischerweise. Ne?
Ja.
Das, was ich vorhin meinte, auch mit diesem Image, das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und dann verselbstständigen sich durchaus auch in den Songs wieder die Sachen. Ne? Dann wird sozusagen das Thema als Beispiel Tilly Dean einfach nur besungen, weil eben es jetzt in der Szene halt eben auch präsent ist. Ja? Aber ursprünglich kam es natürlich aus dem Lebensalter.
Ja. Und das, finde ich, ist wirklich eine spannende und auch passende Conclusion. Weil das ist ja wirklich auch Rap in der Urform, dass man eben darüber rappt, was gerade in dieser Subkultur, in dieser Gesellschaft gerade passiert. Und kann ich nur bestätigen. Also du hast zum Beispiel gerade von dem Anstieg von 50% bei Tilly Dean gesprochen, was ein heftiger Anstieg für eine Droge allgemein ist, ja. Aber dieser Anstieg wurde ja sicherlich nicht, oder ne, jetzt von Kapi und Samra ausgelöst, sondern die haben dann darüber gerappt und so in vielen anderen Fällen jetzt auch. Also natürlich ist es jetzt nur eine Aufnahme, wir haben nur einmal reingezoomt in diesem gesamten Gespräch, hier war jetzt sehr viel auch von Lennart und meinen Erfahrungen drin, aber ich glaube, um diese Frage zu beantworten, lösen die Rap-Texte den Konsum von Drogen aus? Ich glaube, das können wir tendenziell eher verneinen als bestätigen und umgekehrt wird eher ein Schuh draus, dass man sagen kann, der Anstieg von dem Konsum einer gewissen Droge, der sorgt dann dafür, dass letztendlich auch darüber gerappt wird.
Ja, und halt auch wirklich dieses Alltagsding, so, ne, dass ja Rapper auch einfach nur darüber gerappt haben, ey, ich hab's nicht mehr ausgehalten ohne Xanax oder ohne Tilly Dean und darüber einen Song gemacht haben, aus der Gefühlslage heraus und nicht um eine Droge zu verherrlichen oder so, ne? Also, oder weil das jetzt gerade im Hype ist. So.
Ja.
Und was ich so dachte, ist jetzt eine These, weil wir eingangs so drüber geredet haben, uns kommt es vor, dass eben Drogen so viel vermehrter in Deutschrap vorkommen als noch vor 10 Jahren oder so. Vielleicht kommt es uns ja nur so krass vor, weil Deutschrap so krass groß geworden ist und es halt seit 2016, 2017 so viele Deutschrapper gibt und auch so viele unterschiedliche Subgenres, also so diesen Techno-Deutschrap, den gab's ja einfach vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren nicht. Also, guck mal, vor 20 Jahren konnten wir die Deutschrapper an 2 Händen abzählen, gefühlt. Und jetzt ist es einfach so, boah, keine Ahnung, man hat bestimmt 50 richtig, richtig berühmte Deutschrapper. Und dann gibt's noch die mittelgroßen Rapper, die danach kommen und dann die ganzen kleinen Rapper und so. Und das ist ja einfach viel, viel mehr. Es kommen viel mehr Songs raus. Und vielleicht kommt uns dadurch halt auch vor, dass viel, viel mehr über Drogen gerappt wird.
Ja, also agree, also safe, dadurch, dass es jetzt eben diesen Techno-Rap gibt, haben die ja auch andere Themen. Das ist auch eine Sache, jetzt auch nur so blöde Side-Note irgendwie, was ich mir schon oft gedacht habe, ist so Agu hat ja voll oft so richtig witzige Vergleiche, die sich ja häufig auf den Konsum von Drogen beziehen, ja. Und das irgendwie ist auch ermöglicht dadurch, dass er sich irgendwie so ein neues Thema gesucht hat. Dadurch, dass er selber auf humorvolle Art und Weise darüber rappt, wie er konsumiert, hat er Lyrics, die er jetzt als doppeldeutig nutzen kann, die zum Beispiel Kollega nicht hatte, der humorvoll über das Ticken und diesen Pimp-Lifestyle gesprochen hat und sich da halt bedienen konnte und sowas. Weißt du, was ich meine, ja? Aber was ich jetzt auch noch gedacht habe, eingehend auf wo wir ja herkommen. Das war ja dieses Agu, Ikimel, bla bla. Und dann haben wir gesagt, okay, da ist irgendwie auch ein Anstieg zu erkennen bei Kokain. Ich habe auch noch eine andere Studie gerade im Kopf. Das war auch von dieser European Drug Administration, wo die gesagt haben, das glaube ich seit 2018, der Kokainkonsum, den man da in den Abwasser europaweit misst, irgendwie fünffacht ist oder so. Also richtig, richtig krank angestiegen. Und das ist ja wirklich heftig, wenn man sich diesen Anstieg anguckt. Wenn man das jetzt mal so, nehmen wir das mal so hin, es wäre jetzt irgendwie so ein sehr stark signifikanter Anstieg an Kokain, dann macht es ja auch mit der Aussage hier Sinn, dass jetzt auch mehr darüber gerappt wird und dass auch mehr über den Konsum davon gerappt wird, weil halt wirklich mehr konsumiert wird. Also so wie wir es gerade eigentlich gesagt haben, nur eben bei jetzt so anderen Drogen irgendwie, aber ne, da ist halt ein wirklicher Anstieg, der verschiedene Gründe hat. In dem Interview hat auch irgendwo Professor Verse erwähnt, dass Kokain als so gut auch angesehen wird, weil es an sich sehr günstig geworden ist für das, was man bekommt. Und was er damit gemeint hat, war, dass man irgendwie vor x Jahren war die Kokain, also wenn man jetzt Kokain genommen hat, was auf der Straße verkauft wurde, und man hat gemessen, wie viel Wirkstoff denn da wirklich drin ist, dann waren das irgendwie 40%. Ich muss die Zahl nochmal nachschauen. Und heutzutage ist es irgendwie weit über 80%. Also das Kokain ist deutlich besser geworden, in Anführungszeichen, oder wirkungsvoller, wobei der Preis, Inflation einberechnet, sehr ähnlich geblieben ist. Ne? Das heißt, das sind Gründe dafür, warum das ansteigen kann. Das ist ähnlich wie das, was Juri gesagt hatte, mit dem das Amphetamin irgendwie 4 bis 6 Euro kostet und sowas. Ja, so ist das Argument auch gleich, warum möglicherweise mehr Kokain konsumiert wird. Und so, ne, um es jetzt nochmal abzuschließen, deswegen macht es dann auch Sinn, wenn mehr konsumiert wird, dass mehr darüber gerappt wird.
Yes, yes, yes. Also sehr, sehr spannende Folge mit sehr spannenden Expertenaussagen. Auf jeden Fall richtig interessant, das mal zu hören.
Ja, ich bin auch echt gespannt, ob euch das Spaß gemacht hat. Das war jetzt mal was bisschen was anderes irgendwie. Deswegen lasst gerne mal einen Kommentar da, wie ihr diese Folge fandet. So ein Aufbau, wenn es mal ein bisschen mehr auch vielleicht abgeht von den, weiß ich nicht, jetzt Hardcore-Rap-News, sondern mehr sowas auch Gesellschaftliches und sowas. Ich bin sehr gespannt, war auch für uns jetzt mal was Neues. Ich fand es auch sehr interessant. Ich fand es sehr interessant.
Yes, auf jeden Fall. Und an der Stelle natürlich auch nochmal gesagt, so passt auf jeden Fall damit auf. Wir posten auch mal in die Beschreibung, in die Shownotes, ein paar Hilfestellen bei Drogenkonsum oder ein paar Seiten, wo man sich informieren kann, mit rein. Aber ja, hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen und auch ein bisschen diesen Deutschrap-Bezug herzustellen oder das mal unter die Lupe zu nehmen.
Ja, und auch ein großes Dankeschön an den Professor Verse und Juri von Gangway. Das waren wirklich sehr, sehr wertvolle Infos. Deswegen, um jetzt mal einen Schluss zu finden, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann guckt, dass ihr diesen Podcast abonniert, egal wo, ob bei Apple Podcast oder bei Spotify. Ihr könnt einfach auf Folgen klicken, weil was dann passiert ist, dass immer, wenn wir eine neue Folge hochladen, bekommt ihr eine kurze Push-Benachrichtigung, dass die Folge jetzt da ist. Manchmal ist sie ein paar Stunden früher oder später bei uns. Das heißt, wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wenn es euch gefallen hat, was uns wirklich hilft, ist, wenn ihr eine positive Bewertung hinterlasst. Das geht ebenfalls bei Apple Podcast. Da kann man sogar noch einen kurzen Satz dazu schreiben oder bei Spotify mit den Sternebewertungen. Vielen, vielen, vielen Dank. In so eine Folge steckt natürlich viel Vorbereitung. Deswegen wissen wir das auch sehr zu schätzen und freuen uns da auf ein positives Feedback. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Immer in der Nacht von Montag auf Dienstag kommt eine neue Folge Deutschrap Plus raus. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Wir hören uns.